Und ich, damals auch 6 Jahre alt, wir sind ins Restaurant gezogen, vom Waldrand weg ins Dorf, in ein Restaurant. Oben hatten wir die Wohnung. Und ich war im Kindergarten, das war zwischen Kindergarten und 5. Klasse. Und ich sage immer, ich habe mit 6 Jahren meine Familie verloren. Die waren nicht gestorben, aber sie waren einfach rund um die Uhr beschäftigt. Ich höre schon lange kein Radio mehr oder Musik. Ab und zu mal, aber nein, ich bin so lernhungrig geworden. Und es gibt so viele Themen, die mit dieser Berufung zusammenhängen.
Ja.
Das ist unglaublich und es motiviert mich. Ich kann gar nicht sein, ohne jeden Tag irgendwas zu hören, zu lesen, zu lernen, aufzuschreiben und so. Es ist wirklich ein Geschenk. Es ist, ich bin so dankbar für all die Sachen.
Ja. Seelenreichtum, der Mutter-
und Tochter-Podcast.
Dein Safe Place
für moderne Spiritualität,
Business,
Mindset
und Alltag.
Schön, dass du da bist.
Gemeinsam nehmen wir dich mit auf unsere spannende Reise. Hallo und herzlich willkommen heute hier zum Podcast Seelenreichtum. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier dabei bist und vor allen Dingen ein allerherzliches Willkommen an den lieben Christoph Samuel Sirgis. Ich freue mich total, dass du heute hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch riesig gefreut, dieses Interview mit dir zu machen.
Genau, der Christoph und ich, wir haben uns kennengelernt bei einer spirituellen Ausbildung und es ist mir immer wieder eine große Freude, solche Wegbegleiter einfach hier in den Podcast einladen zu dürfen, weil es ist unglaublich wertvoll, was durch solche tollen Menschen in die Welt getragen wird. Und lieber Christoph, wir wollen uns ja heute austauschen über das Thema, dass Papas ihre Berufung finden und vor allen Dingen, wenn sie sie gefunden haben, auch umsetzen und leben können.
Ja, genau. Mhm. Weil viele Papas, die in unglücklichen Jobs stecken, die auch keinen Sinn mehr sehen nach einer gewissen Zeit im gleichen Job. Und die haben manchmal das Gefühl, dass sie da gar nicht rauskommen, dass es halt jetzt so sei und dass sie bis zur Rente das dann durchziehen müssen. Und das ist falsch.
Ja, das ist auf jeden Fall falsch. Und ich glaube, dass wir die Menschen einfach noch viel mehr bestärken können, darin einfach wirklich ihren Weg zu finden und auch zu gehen. Ich selber habe 2020 durch die Corona-Krise ebenso dieses Thema erfahren dürfen, dass man hinterfragt, dass man anfängt zu überlegen und vielleicht auch erstmal durch ein tiefes Tal geht, um zu sehen, was dann noch kommen darf. Und ich freue mich ganz sehr, dass gerade du das Thema Papas so in den Fokus rückst, weil ich glaube, dass es gerade auch im Speziellen für Papas ganz wichtig ist, neben den Kindern auch wirklich einen Beruf zu haben, der sie erfüllt, nicht nur Geld nach Hause bringt, was ja bei vielen der Fall ist, sondern dass man das verbindet, Familienleben, Zufriedenheit auf der Arbeit und natürlich auch die finanzielle Freiheit, die dann irgendwo mit einschwingt, weil wenn ich glücklich und zufrieden bin, ist meistens das Geld die Folge von dem, was man da erfahren darf. Es sollte nie vordergründig die Rolle spielen. Oder wie siehst du das?
Ja, das ist so. Also die meisten müssen ja arbeiten, um Geld zu verdienen, weil die Rechnungen bezahlt werden müssen und das Leben ist teurer geworden. Und aber viele tauschen noch die Lebenszeit gegen Geld ein, oder? Und das ist meistens für das Gefühl ist das nicht total erfüllend, weil meistens sehen die Papas keinen Sinn mehr in ihrer Arbeit, wenn sie den schon lange machen. Oder vielleicht wechseln sie einfach eine Firma. Aber dann haben sie innerhalb von spätestens 3 Jahren sind sie wieder in dem gleichen System drin. Und das bringt dann auch nichts. Also viel, viel effektiver wäre, sich eine Auszeit zu nehmen. Jede Woche eine kleine Auszeit, ein Termin mit sich selber, um sich den wichtigsten Fragen zu widmen, was kann ich gut, was mache ich gerne, Und wie kann ich die Welt mit diesen beiden Sachen, Talent und Leidenschaft, ein bisschen schöner hinterlassen?
Besonders wertvoll finde ich diesen Gedanken, dass man die Welt schöner hinterlässt. Also dass man bei all den Fragen, die man sich selber stellt, dann immer noch diese zusätzliche Frage hat, was kann ich neben dem, was mir Spaß macht, worin ich gut bin, für die Gemeinschaft tun? Woran können wir alle wachsen? Das ist gut, das ist
ja, genau.
Dass du das so aufgreifst.
Mhm, das stimmt.
Jetzt sagst du ja, du bist Traumjob-Designer. Finde ich sehr gut. Kannst du vielleicht so ein paar kleine Tools mitgeben, die so ganz praktisch sind? Also als erstes habe ich schon mal gehört, jetzt so ein Date mit mir selber, einen Termin mit mir selbst, wo ich mir Fragen beantworte, wo ich mir Zeit für mich nehme, vielleicht auch mal ein bisschen in die Ruhe gehe.
Ja, genau. Das ist sehr wichtig. Mhm. Ruhe ist eine Qualitätszeit, die sich jeder nehmen sollte, sei das zu Hause in einem stillen Zimmer oder auch am besten in der Natur. Natur ist auch ein Lehrmeister, also im Wald oder an einem Bachfluss. Man spürt die Energie und wenn man sich auf die Geräusche und auf den Geruch einlässt in so einem Wald, dann ist man behütet und man fühlt sich auch getragen von Mutter Erde. Und meistens kommen in der Stille auch so Eingebungen. Irgendeine Idee kommt oder eine Antwort auf eine Frage. Wichtig ist einfach, dass man sich wirklich diese Zeit nimmt, um in die Ruhe zu gehen.
Und hast du da vielleicht so einen ganz praktischen Tipp für die Papas? Ich meine, du bist Papa, ich bin Mama. Wir wissen alle, dass das manchmal ein bisschen schwierig ist mit den Kids. Die sind ja doch sehr einfordernd, was ja auch ein gutes Recht ist. Aber wie hast du es quasi in die Tat umgesetzt, dass du Zeit hattest für dich?
Ja, das ist eine Planungssache. Mhm. Also man muss halt mit der Mutter und auch mit den Kindern, die haben ja auch ihre Termine. Wichtig ist es, dass man nicht sagt, ja, ich habe jetzt Kinder und jetzt geht es halt nicht. Jetzt muss ich mal warten, 15, 20 Jahre, bis die da und dann habe ich dann wieder Zeit. Das ist völlig falsch. Jeder hat Zeit. Wir haben alle 24 Stunden. Und eine gute Übung ist, wenn sich jemand ein Blatt Papier nimmt und alles aufschreibt, wirklich alles, was er so an einem Tag macht. Also das fängt an beim Aufstehen, vielleicht geht man aufs Klo, putzt sich die Zähne, macht sich irgendwo ein Tee oder was auch immer, so Morgenroutine und dann geht man vielleicht zur Arbeit und dann trinkt man hier einen Kaffee oder einfach wirklich am besten wäre, wenn man sich eine Woche lang diese Notizen macht. Damit man eine Übersicht hat, wie man seine Zeit verbringt. Und dann kann man dann abwägen, man muss dann Prioritäten setzen und vielleicht auch die eine oder andere Sache, die man regelmäßig tut, in Frage zu stellen, ob ich da nicht eine Stunde pro Woche, das kann jeder, rausnehmen will, für mich persönlich, und für meine Vision, für mein Sein, für mein Wesen zu erforschen. Und das ist so wichtig. Notieren, was mache ich eigentlich den ganzen Tag und wirklich detailliert alle Kleinigkeiten. Das wäre, je detaillierter, desto besser. Und dann kann man, wenn man vielleicht 3, 4, 5 solche Blätter hat mit Notizen, kann man die mal abgleichen, schauen, was wiederholt sich immer wieder. Das Leben besteht ja aus lauter Gewohnheiten. Und es gibt Gewohnheiten, die bringen uns weiter und es gibt Gewohnheiten, die schwächen uns oder die bremsen uns aus, die lassen nicht zu, dass wir da weiterkommen. Oder? Und solche Gewohnheiten muss man erkennen. Und dann kann man ja, muss man sich entscheiden.
Ja, Priorität.
Will ich das jetzt weiter, will ich das weitermachen oder möchte ich da eine Stunde einbauen in der Woche? Und das kann jeder organisieren, oder? Um sich den Fragen zu widmen, um auf eine Forschungsreise zu gehen. Ich musste das auch machen für mich.
Ja, wie bist denn du dazu gekommen? Magst du die Geschichte teilen mit den Zuhörern?
Ja, also wenn es um die Forschungsreise geht. Ich habe Maurer gelernt. Ich bin auf dem Bau aufgewachsen quasi. Und ich habe die Polierschule gemacht anschließend. Das ist der Chef auf der Baustelle, der führt, der setzt die Pläne von Ingenieur und Architekt in die Wirklichkeit um. Der hat ein Team oder verschiedene Teams, je nach Baustellengröße. Und der teilt die Leute ein, der muss die Termine einhalten, der bestellt das Material, organisiert mit den anderen Handwerkern, dass das reibungslos einfach weiter gebaut werden kann. Und ich habe diesen Job geliebt. Ich führe gerne Gruppen an, ich habe gerne Verantwortung. Und mir ist aber nach zehn Jahren Polierarbeit, habe ich gespürt, irgendwas stimmt nicht mehr. Und dann habe ich mich so gefragt, ob ich mit meinem Job, mit dem Bauen, wirklich durchziehen will bis zur Rente oder möchte ich lieber noch was anderes machen? Und die Antwort kam ziemlich schnell und auch ganz klar, ja, wenn da noch etwas anderes möglich wäre, dann würde ich gerne noch was anderes machen. Und wir haben auch die 10 Jahre, ich habe nichts Schönes gebaut. Das waren Wohnungen, das waren Industriebauten, das waren Einfamilienhäuser, aber das hatte nichts mit Nachhaltigkeit und natürlich zu tun und auch nicht gesund und so. Und das war im Nachhinein, war mir bewusst, aha, das hat mich gestört und auch die Energie auf dem Bau. Da wird halt gestresst und geflucht und so und das hat mir dann nicht mehr so entsprochen. Und dann habe ich Ende 2002 habe ich meinen Job gekündigt, meine Wohnung gekündigt und war dann 2 Jahre weg von der Schweiz. Mhm. Genau, ich war zuerst ein halbes Jahr in Spanien und dann ging ich nach Südamerika, bin nach Brasilien geflogen, habe auf dem Landweg von Brasilien bin ich nach Ecuador gereist und habe dort mit einem Freund, der hier aufgewachsen ist, aber ausgewandert ist, der lebt seit 25 Jahren in Ecuador, haben wir zusammen auf 2350 Metern über Meer in den Anden ein achteckiges, zweistöckiges Haus gebaut. Und du musst dir vorstellen, vom Dorf läuft man 3,5 Stunden hoch. Also da gibt es keine Straße hin. Und der hat 3 Jahre aus Baumstämmen Latten geschnitten, Kanthölzer geschnitten, 2800 Ziegel hochgeschleppt mit den Eseln, über 3 Monate lang. Und hat wirklich 3 Jahre harte Arbeit, Vorbereitungsarbeit gemacht und hat mir dann informiert, hey, ich habe alles parat, du kannst kommen. Und dann bin ich, über ein Jahr war ich dort, in dieser Wildnis. Und dort oben habe ich entschieden, wenn ich nach Hause komme, möchte ich mich nicht mehr anstellen lassen bei einer Firma. Und das ist mir gelungen. Ich habe dann 2006 eine Firma gegründet, die heißt ganz konventionell Sigrist Altbausanierungen. Und das mache ich seit 18 Jahren bin ich da dran. Und mein Job hat angefangen im Freundesfamilienkreis. Habe dann von so normalen Mauerarbeiten hat es sich transformiert in Richtung gesundes Wohnen, Wohlfühlräume. Ich habe natürliche Baumaterialien verwendet, wie Lehm, Lehmputz innen. Das ist das Beste, was man haben kann. Ich habe Tadelakt gemacht. Das ist eine marokkanische Kalkoberflächenveredelung. Wenn man nach Marrakesch geht, dann sieht man überall die Hammams und Fassaden. Das heißt, ein fugenloser, arschglatter, glänzender Putz, Kalkputz. Und so mache ich Badewannen, mache ich Lavabos, Duschen und so weiter. Das ist so die Champions League meines Jobs. Genau. Und dann, als ich mich gefragt habe, ja, bauen lieber nicht mehr, was dann? Dann ging es auf eine Forschungsreise. Und diese Reise, die führte mich natürlich in meine Kindheit. Die führte mich an einen Punkt, als ich 6 Jahre alt war und meine Eltern, ich bin am Waldrand oben aufgewachsen, in einem Quartier, wo viele Kinder gelebt haben und das war für uns und auch für meine Mutter cool, die konnte uns einfach rauslassen und da wurde gespielt und das war super. Und die haben sich dann entschieden, sie möchten 5 Jahre lang in einem Restaurant ein Restaurant pachten und dann 5 Jahre lang dort quasi wirten, das Restaurant betreiben, um sich anschließend ein eigenes Zuhause leisten können. Und das war ein Ziel von ihnen, weil mein Vater, der hat mit 6 Jahren seine Mutter verloren, die ist gestorben. Und damals wurden seine Geschwister und er wurden einfach zu Bauern verteilt. Man sagt dem Verdingkinder. Verdingkinder, das war in der Schweiz so normal, dass die Kinder einfach verteilt wurden. Er ist dann bei diesen Bauern aufgewachsen. Er hat es in Anführungszeichen gut gehabt, aber Weihnachtsgeschenke gab es halt doch nur für die eigenen Kinder dann beim Bauern und für ihn hat es dann nicht gereicht. Und ja, wenn ich mich in diese Situation einfühle, das macht einen traurig. Und ich, damals auch 6 Jahre alt, wir sind ins Restaurant gezogen, vom Waldrand weg ins Dorf, in ein Restaurant, oben hatten wir die Wohnung. Und ich war im Kindergarten, das war zwischen Kindergarten und 5. Klasse. Und ich sage immer, ich habe mit 6 Jahren meine Familie verloren. Die waren nicht gestorben, aber sie waren einfach rund um die Uhr beschäftigt. Für ihr Ziel, ein eigenes Daheim zu haben, oder? Und für mich war das völlig unlogisch, weil ich hatte ja ein Zuhause. Ich hatte am Waldrand oben ein Zuhause, ich hatte die Wohnung im Restaurant. Ich habe es noch nicht verstanden damals, oder? Und ich weiß noch, ich ging ein paar Mal am Anfang, ging ich zu meiner Mutter, wie viel damals, und habe sie so am Bein gepackt und habe Mama, Mama, oder? Und die war vielleicht gerade voll irgendwas am Tun, am Servieren oder etwas vorbereiten. Und ich wurde halt ein paar Mal abgeschoben, ja, jetzt geht's gerade nicht. Und halt nach ein paar Mal bin ich dann halt nicht mehr gegangen, oder? Wir haben nicht mehr an einem Tisch zu Mittag gegessen und am Abend, das Nachtessen. Nicht einmal das Morgenessen, wie ich das früher kannte. Das war einfach noch am Montag, als das Restaurant zu war, hatten wir so die Familie, die an einem Tisch gesessen hatten und gegessen haben zusammen. Ich hatte noch 2 Schwestern, die waren älter. Ich war der Jüngste. Und ja, im Nachhinein ist das schon, das war ein riesen Eingriff in mein damaliges Leben. Genau. Und dazu kam noch, wenn ich mein Leben noch 6 Jahre zurückspule bis zu meiner Geburt, das habe ich natürlich später erfahren. Wo war mein Vater, als ich geboren wurde? Damals, ich wurde im Spital geboren, meine Mutter ist hochschwanger mit dem Vater ins Spital eingerückt. Der Doktor hat da irgendwie Kontrolle gemacht, hat gesagt, ja, dieses Kind, das kommt noch lange nicht. Und hat ihn wieder nach Hause geschickt. Er ist wieder arbeiten gegangen und dann ging es recht schnell, innerhalb von einer Stunde war ich dann hier. Und mein Vater war beim Arbeiten. Also Berufung, mein Thema. Berufung, das, auf dieser Forschungsreise kam ich durch das Rückspulen meines Lebens, diese einschnittenden Momente, ja, das kam dann hoch, aber ich wusste noch nicht, was ich dann mit dieser Berufung machen sollte. Aber ich bin auf einen Satz gestoßen damals. Und der hieß: Es ist wesentlich effektiver, einen Abend frei über Geld nachzudenken, als einen Monat dafür zu arbeiten.
Ja, sehr.
Und dieser Satz ist mir eingefahren. Und ich dachte damals, mit meinem Mindset damals, ja, das ist doch irgendwas, das kann ja nicht sein und irgendwas stimmt doch nicht. Aber heute muss ich sagen, hey, da ist so viel Wahrheit dran.
Ja.
Oder da kommen wieder die kleine Auszeit, kommt da wieder, oder? Wenn ich die nehme und mich dann wirklich schrittweise vorwärts bewege, Fragen stelle, in die Natur gehe, dann komme ich da in einen Fluss, in einen Flow. Wenn ich das regelmäßig mache, dann macht es auf einmal auch Freude, oder? Freude, in diesem Fluss zu schwimmen und immer mehr über sein Wesen rauszufinden.
Ja.
Und ich muss das auch machen. Ich bin dann auf irgendwelche Coaches, Trainer, Mentoren gestoßen, wo ich DVD-Sets gekauft habe. Ich habe Audios gekauft. Ich bin auf Live-Seminare gegangen. Ich habe erst mit 40 Jahren angefangen, mit Büchern zu lesen. Lesen war nie mein Ding. Meine Schwester, die hat schon in der Kindheit Bücher verschlungen. Ich nicht. Aber hey, mein erster Coach hat mir gesagt, lesen Sie Bücher. Der hat dann immer wieder Bücher vorgeschlagen. Ich habe die alle gekauft. Das sind jetzt knapp 13 Jahre später sind es zwischen 75, 80 Bücher, die ich gelesen habe. Nicht alle komplett, aber 80% voll durchgelesen. Einige, je nachdem, wenn es dann nicht mehr passt, dann lege ich es weg. Ich kann die jederzeit rausholen und wenn mich was interessiert, nachschlagen. Also Bücher sind auch waren eine Riesenbereicherung für mein Leben und das hört auch nicht auf. Also ich bestelle immer wieder ab und zu Bücher, höre viel Podcast und ja, wenn du einen Arbeitsweg hast, egal ob mit dem ÖV oder mit dem Auto, ich fahre viel mit dem Auto, weil ich halt manchmal auch Material noch rumschleppe, ich höre schon lange kein Radio mehr oder Musik, ab und zu mal, aber nein, ich bin so lernhungrig geworden und es gibt so viele Themen, die mit dieser Berufung zusammenhängen.
Ja.
Das ist unglaublich und es motiviert mich. Ich kann gar nicht sein, ohne jeden Tag irgendwas zu hören, zu lesen, zu lernen, aufzuschreiben und so. Es ist wirklich ein Geschenk. Ich bin so dankbar für all die Sachen.
Ja, das ist
wunderbar.
So schön, dass du das so sagst, weil ich glaube, dass das auch wirklich so ein Prozess ist. Ne? Also ich kann mich nicht entsinnen, wenn ich das letzte Mal wirklich Musik im Auto gehört habe. Ich bin auch so ein wichtiger Podcaster. Und ich liebe es, so Podcasts in der Küche beim Kochen zu hören oder so. Ne? Man hat dann so einen Prozess, wo man immer mehr, da wächst man so rein und hat dann immer mehr Freude daran, noch was und noch was. Und es gibt so viele Dinge, die man entdecken darf, die also mir persönlich,
ja, genau,
und dir ja wahrscheinlich dann auch, irgendwie so gar nicht bewusst waren. Und ich freue mich, dass du hier so geteilt hast, deine Geschichte von deinem Prozess hin, von der Aufarbeitung des inneren Kindes bis hin zu den Glaubenssätzen und zur Umsetzung. Und ich freue mich ganz sehr, dass wir uns gleich im zweiten Teil von unserem Podcast wiedersehen werden. Und da werden wir nochmal so ein bisschen sprechen über die Veränderung der Rolle der Papas. Das würde ich gerne so ein bisschen mit dir beleuchten und möchte dich, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, gerne dazu einladen, in die nächste Folge reinzuhüpfen, wenn du Freude an diesem Podcast hast oder einfach gemerkt hast, ich kenne da jemanden, den das Ganze interessiert, weil er vielleicht selbst gerade in so einem Prozess drin ist. Dann teile doch gerne diese Podcast-Folge mit deiner lieben Person, die du kennst. Oder kommentiere gerne hier, was du für einen Prozess durchmachst oder wo du selber vielleicht deine Berufung gefunden oder eben noch suchen darfst. Also, lieber Christoph, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass du bei mir bist, dass du hier im Podcast dein Wissen zur Verfügung stellst. Und wir sehen uns gleich im zweiten Teil.
Ja, danke.